habe vor Jahren eine coole Postkarte entdeckt. Ich fand sie jedenfalls cool. Da stand drauf: Egal was die Frage ist, Schokolade ist die Antwort. Egal was die Frage ist, Schokolade ist die Antwort. Ich fand das damals sehr sympathisch. Ich mag Schokolade, aber es ist auch klar, dass das nicht tragfähig ist. Vielleicht kennst du das Lied, es gibt verschiedene, aber ich kenne eins mit dem Titel: Jesus ist die Antwort. Egal was die Frage ist, Jesus ist die Antwort. Jetzt ist aber Jesus keine schnelle, einfache Antwort, keine Antwort, die man einfach wissen oder kennen muss, sondern eine Antwort, die man glauben muss, die man erleben muss und auch erleben kann. So wie viele von uns das schon getan haben und immer wieder tun. Jesus und was er getan hat, ist die Antwort auf die Fragen, mit der wir uns im Moment in einer Predigtreihe beschäftigen. Schön, wenn du heute zum ersten Mal hier bist. Herzlich willkommen. Aber wir sind gerade in einer Predigtreihe und beschäftigen uns mit der Frage, wie Veränderung passieren kann in unserem Leben. Veränderung in den Dingen, an denen wir selber leiden, an denen du vielleicht leidest, wo du unzufrieden bist damit, wie du dich anderen gegenüber verhältst, was du so denkst. Unzufrieden bist damit, wo du andere verletzt, vielleicht gerade die Menschen, die dir am nächsten stehen. Wir orientieren uns an einem Buch und wir stellen uns die Frage, wie kann unser Leben anders werden? Und wie spielt Gott damit rein? Jesus und was er getan hat, ist die Antwort auf die Frage, wie bestehe ich, wenn Sorgen anklopfen? Wie bestehe ich, wenn meine Kids mich zum dritten Mal in dieser Nacht wecken? Wie bestehe ich, wenn mich die sexuelle Versuchung anspringt, wenn die Gier nach mir greift? Und wie soll Jesus da die Antwort sein? Wir sind in dieser Predigtreihe, aber in der Predigtreihe, da gehören zwei Predigten noch enger zusammen. Vor 2 Wochen ging es um die Dornen. Das ist das Bild aus dieser Predigtreihe, so eine Art Landkarte, mit der wir über Veränderung nachdenken. Da ist die Hitze unseres Lebens. Alles das, was von außen auf uns einströmt. Die Umstände. Manches schwierig, manches angenehm. Und wir haben darüber gesprochen, dass das sehr ernst zu nehmen ist, dass die Bibel viel über unsere Umstände spricht und sie sehr ernst nimmt, aber dass sie gleichzeitig nur der Anlass sind für unsere falschen Entscheidungen. Sie zwingen uns zu keiner falschen Entscheidung, zu keiner Sünde, sondern sie sind nur der Anlass dafür. Und dann ging es also vor 2 Wochen in der letzten Predigt ging es um die Dornen, um das, was wir tatsächlich und konkret und sichtbar tun, was uns nicht gut tut, was Menschen verletzt, was Gott nicht ehrt. Die Dornen, wir haben gesagt, die sind natürlich wichtig, da müssen wir dran, aber sie sind eigentlich nur das Symptom. Es gibt eine Ebene unten drunter. Und die müssen wir uns anschauen. Die Hitze, die provoziert vielleicht in uns eine schlechte Reaktion, aber sie holt nur heraus, was schon in uns steckt. Ich hatte erzählt von dem Frust, den wir schon mal empfinden mit unserer Gemeindehausbaustelle. Das neue Haus, das wir gekauft haben, an dem es immer wieder schwierig ist, wo wir den Eindruck haben, von Menschen abhängig zu sein, die ihre Arbeit nicht ordentlich machen. Und dann wächst der Frust in uns. Ich finde es cool, wie Tobias immer wieder sagt, die Baustelle zeigt unsere inneren eigenen Baustellen auf. Weil die Umstände zwar einen Einfluss auf uns haben, aber entscheidend ist, was innen drin in uns passiert. Das war die erste Halbzeit dieser Predigt sozusagen vor 2 Wochen, wo es darum ging, dass wir innen drin, unten drunter, unter dem Sichtbaren, was wir falsch machen, eine tiefere Ebene ist, auf Herzensebene, auf unseren Entscheidungen. Wie Martin Luther sagt, wir brechen immer zuerst das erste Gebot. Wir brechen immer zuerst das erste Gebot, egal welches Gebot Gottes wir nicht halten, egal welche Dornen wir hervorbringen, wo wir Menschen verletzen, wo wir Gott nicht ehren, wo wir uns selber nicht gut tun. Wir brechen immer zuerst das erste Gebot, dass wir keine Götter haben sollen, außer den Gott, der uns gemacht hat und uns liebt. Wieso sind wir frustriert am Bau? Na, zunächst mal wir glauben, Gott hat uns dieses Haus geschenkt und wir wollen es endlich fertigstellen und wir möchten mehr Möglichkeiten haben, um Menschen zu Jesus einzuladen und von ihm zu erzählen. Und das ist alles gut und richtig. Aber wenn wir mit Leuten, die uns im Weg stehen, nur noch in Frust und Zorn umgehen können, dann wird deutlich, dass es uns eigentlich nicht so sehr um Gottes Pläne geht, sondern um unsere Pläne. Wir wollen endlich fertig werden. Wir wollen dieses Ding endlich hinter uns haben. Wir wollen uns nicht abhängig fühlen von anderen. Und wir brechen zuerst das erste Gebot unten drunter. Wieso meckere ich meine Kinder an? Ja, ich soll sie erziehen, natürlich. Aber wenn ich sie nicht erziehe, sondern nur zusammenfalte, dann wird es mir sichtbar, dass es mir eigentlich nur um meine Ruhe geht. Oder um meine Kompetenz, die sie in Frage stellen. Und ich breche zuerst unten drunter das erste Gebot. Immer ist das, was ich durch meine Sünde suche, mir zu wichtig geworden. Mir fehlt der Blick dafür, dass Gott mehr hat für mich. Dass er mehr ist als alles, wonach ich mich durch meine Dornen ausstrecke. Da ist Sehnsucht, die vielleicht total berechtigt ist. Aber hier unten drunter ist was schiefgelaufen. Und ich habe etwas vielleicht Gutes, wie Ruhe zu erleben, mit der Baustelle fertig zu werden. Ich habe etwas Gutes zu meinem höchsten Gut gemacht und das erste Gebot gebrochen. Ich hoffe, ich habe es für dich halbwegs zusammenfassen können, wenn du vor 2 Wochen nicht da warst. Das war die erste Halbzeit, wo wir nachgedacht haben. Und heute wollen wir da nicht stehen bleiben. Wir wollen nicht länger das Problem bewundern, sondern wir wollen uns ausstrecken nach einer Lösung. Und ich habe es letztes Mal schon angerissen. Wir haben letztes Mal quasi Löcher gebohrt. Löcher gebohrt in den Berg unserer Sünde, damit wir jetzt Dynamit reinlegen können. So wie wenn man einen Tunnel baut, dann werden erst Löcher gebohrt und dann kommt das Dynamit rein, damit wirklich was passiert, damit der Weg freigesprengt wird. Es hilft nichts, wenn ich eine Riesentonne Dynamit vor dem Berg aufschütte, das mag ganz herrlich knallen, aber am Ende ist immer noch kein Tunnel drin. Am Ende bin ich keinen Schritt weiter. Und so haben wir vor 2 Wochen versucht, Löcher zu bohren, die Sünde unter der Sünde zu finden, zu fragen, welche Sehnsucht treibt mich an, um heute einen Schritt weiter zu gehen. Und ich mag das einfach am Anfang schon mal sagen, wenn du am Ende nach dieser Predigt den Eindruck, die Frage nicht beantworten kannst, wie Jesus jetzt im Blick auf deine Herausforderungen, auf deine Sünde, die Momente, in denen du Menschen verletzt und Gott nicht ehrst, wie Jesus da die Antwort sein soll, wenn dir da die Antwort fehlt, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht die Predigt von vor 2 Wochen nochmal nachzuhören und diese Löcher zu bohren, damit du das Dynamit nicht vor den Berg deiner Sünde legst. Dann wirst du die Antwort nicht finden. Aber heute wollen wir Dynamit in die Bohrlöcher legen. Die letzten Male haben wir die Predigten immer formuliert, Veränderung wird möglich, wenn dies oder das passiert. Und heute würde ich gerne weitermachen und sagen, Veränderung geschieht. Wenn ich erkenne, wie falsch und wie dumm meine Sünde wirklich ist und wie herrlich Jesus wirklich ist. Veränderung geschieht, wenn ich erkenne, wie falsch und wie dumm meine Sünde wirklich ist und wie herrlich Jesus wirklich ist. Im Schaubild steht dafür das Kreuz. Das Kreuz als Zusammenfassung von all dem, wer Jesus ist und was er für dich bedeuten kann. Als Christ glaube ich, dass es kein Unfall war, dass Jesus damals an diesem Holzkreuz gestorben ist. Ich glaube, dass das extra so war, dass er das für mich und für dich getan hat, sich auf den Weg dahin gemacht hat. Dass wir, ganz kurz zusammengefasst, schuldig sind vor Gott und Vergebung brauchen. Und dass er dort meine Schuld getragen hat, damit ich Vergebung finden kann. Dass er anschließend auferstanden ist, damit ich für immer mit Gott leben kann. Und du auch. Und weil ich glaube, dass das kein Unfall war, sondern dass er da für mich hingegangen ist, deshalb wird da eine unfassbare Liebe Gottes sichtbar. Dass er diesen Weg gegangen ist für mich. Wir werden uns gleich noch konkret angucken, wie in wie vielen Facetten diese Liebe sichtbar wird. Aber das ist quasi die Zusammenfassung für all das, was Jesus ist, für dich bedeuten kann. Da wird Gottes Liebe sichtbar, aber in dem, was Jesus da tut, da passiert auch eine grundlegende Veränderung. Eine Veränderung, die meine Veränderung überhaupt erst möglich macht. In dem Buch zur Predigtreihe, da schreiben die Autoren davon, dass unser Verständnis von dem, was Gott uns schenken möchte, häufig unvollständig ist. Wir reden nur vom Einst. Einst ist so ein altes Wort für etwas, das lange her ist oder in ferner Zukunft passiert. Und wir reden meistens nur vom Einst. Wir reden davon, dass einst Jesus am Kreuz meine Schuld weggenommen hat, dass ich Vergebung haben kann. Oder wir reden davon, dass ich einst bei ihm im Himmel sein kann, dass er mir die Eintrittskarte gelöst hat. Wir reden nur vom Einst, aber wir vergessen das Jetzt. Und damit ist unser Bild von dem, was Jesus ist und uns schenken möchte, unvollständig. Es stimmt, dass Jesus mir einst Vergebung schenkte und dass ich einst bei ihm im Himmel sein darf. Aber heute darf ich mich Gottes Kind nennen. Heute ist er in meinen Schwierigkeiten an meiner Seite. Heute kann ich jederzeit zu ihm kommen und finde immer ein offenes Ohr und offene Arme. Heute lässt er mich keinen Blick aus den Augen. Heute bin ich ihm kostbar, egal was andere über mich sagen. Heute lebt er in mir und bringt alles mit, was ich brauche, um Veränderung zu erleben. Paulus drückt das einmal so aus: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Paulus sagt, damals am Kreuz, da bin ich quasi mit Jesus gestorben. Und jetzt lebt er in mir. Ich bin quasi mit Christus gestorben. Natürlich lebt Paulus noch, sonst könnte er diesen Brief nicht schreiben. Aber er sagt, was da passiert ist, das war so grundlegend, so verändernd für mich, dass es ist, als wäre dieser alte Paulus nicht mehr da. Und als würde jetzt Jesus in mir leben. Natürlich ist damit nicht alles gesagt. Meine Frau, meine Kinder können euch bestätigen, in mir ist nicht nur Jesus. Da ist noch ganz viel alter Johannes da. Aber es ist etwas grundlegend neu geworden. Und das muss einfach sichtbar werden. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Geschichte von, nicht wie bei Räubers, von dem kleinen Räuberjungen Tim, der vom König adoptiert wird. Und plötzlich ist alles neu. Er ist kein Räuber mehr, er ist ein Königskind. Er lebt nicht mehr in einer schmuddeligen Höhle, er lebt in einem Palast. Er muss sich das Essen nicht mehr aus dem Müll zusammensuchen, es ist genug da und beste Qualität. Es ist alles neu geworden, aber es ist noch nicht so ganz angekommen bei ihm. Beim Essen am Tisch fritzt er sich voll. Wer weiß, wann es wieder etwas gibt. Wenn ihm etwas Wertvolles in die Hände fällt, dann hortet er es in seinem Zimmer. Wer weiß, ob man morgen noch so freundlich zu ihm ist. Tom muss erst lernen, dass er jemand ganz anderes geworden ist. Dass das Essen im Haus des Königs nicht ausgeht. Und dass die Freundlichkeit des Königs beständig ist. Es ist schon alles neu. Aber er muss das immer mehr begreifen. Ich muss das immer mehr begreifen. Du musst das immer mehr begreifen. Was einst an diesem Kreuz geschehen ist und was das heute für dich bedeutet. Das Kreuz ist nicht nur einst und einst irgendwann, sondern es ist heute. Es ist nicht nur die Tür zum Himmel, sondern auch der Weg dahin. Es ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z. Es bewirkt nicht nur unsere Veränderung, unsere Vergebung, sondern auch unsere Veränderung. Deshalb schreibt Paulus, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Und sie, die Gnade, das unverdiente Beschenken durch Gott, Er zieht uns dazu, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Was verändert mich? Was erzieht mich, so zu leben, dass Gott geehrt wird? Die Gnade, dass Jesus mich beschenkt, dass Gott sich mir zuwendet, obwohl ich es nicht verdient habe. Die Gnade Gottes, die mir den Himmel aufschließt, obwohl ich da von mir aus nicht hingehöre. Die Gnade Gottes, die mit mir weitermacht, obwohl ich heute wieder das erste Gebot gebrochen habe. Das ist die Gnade Gottes, die am Kreuz sichtbar wird. Sie erzieht mich, sie verändert mich. Aber wie passiert das? Wie kommt jetzt das Dynamit in die Bohrlöcher? Indem ich diese Gnade immer mehr aufsauge, immer mehr verstehe, mich ihr aussetze. Und das geht gerade da, wo ich merke, dass ich sie brauche. Ich würde gern, so wie vor 2 Wochen, über meine und deine Dornen ganz konkret mit dir ins Gespräch kommen. Und darüber nachdenken, wie uns da deutlich werden kann. Wie groß und wie herrlich diese Gnade ist. Wie groß und herrlich Jesus ist und was er uns schenken möchte. Und vorher, fürchtlich muss ich euch an 2 Dinge erinnern. Das eine, da habe ich euch meinen Brottopf mitgebracht. Der ist aus Gusseisen. Und wenn ich den frisch vom Hersteller kaufe und in den Ofen packe und dann mein Brot reinschmeiße, dann kriege ich es am Ende nicht raus. Dann ist es festgebacken und es geht kaputt. Der muss erst eine Patina entwickeln auf dem Boden. Wird immer wieder eingerieben mit Pflanzenöl. Und dann brauche ich vor dem Backen gar nichts mehr reintun, weil der von sich aus antihaft beschichtet ist. Aber wenn ich ihn dann immer und immer und immer wieder ohne neues Öl in den Ofen stelle, dann lässt das nach. Und dann backt das Brot an und ich kriege es nachher nicht raus und es reißt mir kaputt. Aber wenn ich es pflege, dann geht das Brot raus von ganz alleine. Und wenn wir versuchen, mehr zu verstehen, was das Kreuz für uns bedeutet, dann ist das nichts, was plötzlich den Schalter umlegt und alles in deinem Leben ist anders. Sondern es ist ein Prozess, an dem man dranbleiben muss. Und das andere, von den Bohrlöchern hatten wir es gerade schon. Wenn du am Ende dieser Predigt immer noch nicht weißt, wie für deine Kämpfe, für deine Sünden Jesus die Antwort ist, dann bitte ich dich, dir das nicht egal sein zu lassen, sondern nachzubohren. Und nochmal zu fragen, welche Sehnsucht versteckt sich hinter deiner Sünde? Die Gnade erzieht mich, indem ich erkenne, wie falsch und wie dumm meine Sünde ist. Und wie herrlich Jesus ist. Was dich am Ende verändert, das ist nicht, dass du sagst, die Bibel verbietet, was ich tue. Oder das tut man als Christ nicht. Und auch nicht, ich schade da mit mir und anderen. Sondern das, was dich wirklich verändern kann, ist, wenn du mehr erkennst, wie falsch und wie dumm deine Sünde ist. Und wie herrlich Jesus ist. Wie kann das gehen? Indem ich bohre und frage, was ist meine Sehnsucht? Und dann helfen mir 2 Fragen. Die eine ist, wie hat Jesus mehr geopfert? Wie hat Jesus mehr gelitten, als ich es hier tun müsste? Das ist meine eine Frage. Wie hat Jesus einst mehr geopfert? Wie hat er mehr gelitten? Und das andere, inwiefern will Jesus mir jetzt oder einst mehr geben, als ich durch meine Sünde suche? Inwiefern hat Jesus mehr geopfert und inwiefern will er mir mehr geben, als ich durch meine Sünde suche? Lass uns mal reindenken. Wieso falte ich meine Kids zusammen, wenn sie mich zum dritten Mal danach wecken? Schlaf ist wichtig. Kinder müssen merken, dass nicht nur ihre Bedürfnisse zählen. Aber wieso habe ich sie nicht klar und liebevoll zurechtgewiesen? Was ist die Sehnsucht? Ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Wie hat Jesus mehr gelitten, mehr geopfert? Er hatte im Himmel beste Umstände, herrliche Ruhe. Er hätte dort bleiben können. Als man ihn festnahm, da lag eine durchwachte und gefolterte Nacht vor ihm. Er hätte tatsächlich die zehntausenden Engel rufen können. Er hat es nicht getan. Als er am Kreuz hing, wie gern hätte er seine Ruhe gehabt. Wie gern wäre er einfach zurückgegangen auf seinen Thron, hätte das ganze Ding beendet. Zurück auf seinen Thron, wo keiner nervt und quält. Aber er ist da geblieben. Er hat den Auftrag erfüllt, den der Vater ihm gegeben hat für mich. Er hat mehr geopfert, als zum dritten Mal geweckt zu werden. Wie hat er mir mehr zu bieten, als die Ruhe dieser Nacht? Er hat Ruhe für mich, auch im Übermüdetsein und im Angegriffensein. Er regiert die Welt und ich kann bei ihm schwach sein und doch wissen, dass ich getragen bin. Er hat eine ewige Ruhe für mich, die mir niemand nehmen wird und die mich so erfrischt, dass alle Unruhe und alles Geplagtsein eines Tages vergessen sein wird. Vielleicht habe ich meine Kids zusammengefaltet, weil ich einfach meine Ruhe haben will. Vielleicht habe ich meine Kids zusammengefaltet, weil ich ihnen heimzahlen will, was sie mir antun und weil sie merken sollen, wie ätzend sich das anfühlt. Weil ich ihnen zeigen möchte, wie ungerecht das ist, dass sie mir nicht geben, was ich brauche. Wie hat Jesus mehr gelitten, mehr geopfert? Er hat für mich verzichtet auf die Nähe seines Vaters, die er mehr brauchte, als ich den Schlaf. Er ist ungerechter behandelt worden als je ein Mensch vor ihm oder nach ihm, denn er war nicht nur völlig unschuldig, sondern auch noch der König der Welt. Wie hat er mehr zu geben? Er schenkt mir seine Nähe. Und in meinen guten Momenten weiß ich, dass ich die mehr als alles andere brauche. Und eines Tages wird er als der unbestechliche Richter für wirkliche Gerechtigkeit sorgen. Aber heute und einst hat er mehr für mich als bloße Gerechtigkeit. Er hat für mich mehr, als ich verdiene. Er hat Gnade für mich. Wie hat Jesus mehr gelitten, mehr geopfert? Das malt mir vor Augen, wie falsch meine Sünde ist. Und ich meine damit fies falsch. Falsch nicht als Gegensatz von richtig, sondern als aufrichtig. Weißt du, diese falschen Leute mit dem falschen Charakter. Wie falsch meine Sünde ist, steht mir vor Augen, wenn mir bewusst wird, wie viel mehr Jesus für mich gelitten und geopfert hat. Und wenn er das getan hat, kann ich dann nicht auch aushalten, manches aushalten, was ich gern anders hätte. Inwiefern hat Jesus mir viel mehr zu geben? Das malt mir vor Augen, wie dumm meine Sünde ist. Ich strecke mich aus, vielleicht nach Gutem. Aber dabei lasse ich mir das Beste entgehen. Inwiefern hat Jesus mehr gelitten, mehr geopfert? Inwiefern hat er mir mehr zu geben? Das malt mir vor Augen, wie falsch und wie dumm meine Sünde wirklich ist und wie herrlich Jesus wirklich ist. Wieso lüge ich? Weil ich nicht dumm dastehen möchte. Inwiefern hat Jesus mehr geopfert? Er hat für mich am Kreuz ganz dumm dagestanden, als hätte er sich verrannt. Er ist meinetwegen verspottet und verlacht worden. Wie falsch ist da meine Sünde? Inwiefern hat Jesus mich mehr zu geben? Er nimmt mich an mit meinen tatsächlichen Fehlern und Dummheiten. Wie unnötig und wie dumm, dann zu lügen und vor Menschen gut dazustehen. Wieso lüge ich noch? Weil ich Strafe vermeiden möchte. Wie hat Jesus mehr geopfert? Er hat am Kreuz sogar die Strafe anderer getragen. Er hat meine Strafe unschuldig auf sich genommen. Wie falsch ist da meine Lüge, um der Strafe zu entgehen? Und wie unnötig ist diese Lüge? Wie unnötig ist diese Lüge, wenn mein Herz erfüllt ist von dem Wissen, er lenkt die Geschichte und hält meine Zukunft in Händen. Wieso schaue ich mir im Internet nackte Frauen an? Weil ich mich danach sehne, dass ich wahrgenommen und wertgeschätzt werde. Und das ist eine gute Sehnsucht. Aber dass ich dafür die Sünde werde, wie falsch ist das, wenn ich mir vor Augen male, wie verachtet und alleingelassen Jesus am Kreuz war? Und wie unnötig wäre diese Sünde, wenn mein Herz erfüllt wäre von dem Wissen, dass Gott mich sieht in meiner Sehnsucht und meinem Schmerz. Und ich mir ausmale, wie er mich eines Tages empfängt mit den Worten, gut gemacht, mein treuer Knecht, mein liebes Kind. Wieso schaue ich mir noch im Internet nackte Frauen an, weil ich etwas Schönes erleben möchte in dem Mist, den Gott mir zumutet? Aber dass ich dafür die Sünde wähle, wie falsch ist das? Wenn ich mir vor Augen male, welche Gefühle Jesus am Kreuz für mich erduldet hat. Und wie unnötig wäre diese Sünde, wenn mein Herz erfüllt wäre von dem Wissen, was für unfassbares, ewiges Glück er für mich bereithält. Wieso ziehe ich mich zurück, statt dem anderen Gelegenheit zu geben, eine Sache zu klären? Weil ich nicht verletzt werden will. Aber wie falsch ist diese Sünde, wenn ich mir vor Augen male, dass Jesus sich für mich hat schlagen lassen. Und wie unnötig wäre diese Sünde, wenn mein Herz erfüllt wäre von dem Wissen, dass ich in seinen Armen sicher bin. Egal welche Sünde ich begehe, egal welche Sünde du begehst, wir brechen immer zuerst das erste Gebot. Wir treten immer zuerst Jesus mit Füßen. Wir sprechen immer zuerst ihm unser Misstrauen aus und sagen, du bist nicht genug. Veränderung geschieht, wenn ich erkenne, wie falsch und wie dumm meine Sünde wirklich ist. Und wie herrlich Jesus wirklich ist. Und es passiert im Regelfall nicht von heute auf morgen. Und du wirst diese Gedanken wahrscheinlich nicht haben, während du mittendrin stehst in der Versuchung. Aber du kannst sie dir danach machen und dein Herz beschichten, damit die Sünde abperlt. Und vielleicht ist dir noch nicht klar, was Jesus zu tun haben soll mit deiner konkreten Versuchung. Dann such nach der Sehnsucht, die du zu stillen versuchst. Und du wirst feststellen, dass er die Antwort darauf ist. Ich möchte dich bitten, in der nächsten Woche die Kraft und die Schönheit des Kreuzes, von allem, was Jesus ist und was er dir bedeutet, nicht einfach vor den Berg deiner Sünde zu legen und es laut knallen zu lassen, sondern nach der Sehnsucht zu suchen, nach der du dich ausstreckst durch deine Sünde. Und dann zu fragen, wie hat Jesus mehr gelitten, mehr geopfert? Und inwiefern gibt er dir viel mehr? Und dann wirst du erleben, dass Stück für Stück, ganz langsam und mit Rückschritten, aber dass Stück für Stück die Sünde immer lahmer und langweiliger wird und Jesus immer herrlicher. Vielleicht reicht anfangs die Kraft nur, um einfach davon zu rennen. Vielleicht reicht sie bald, um zu sagen, das brauche ich nicht und das will ich nicht. Und ich würde mich so freuen, wenn in den nächsten Wochen oder Monaten erleben, dass hier vorne Menschen stehen und sagen, ich habe Veränderung erlebt. Weil mir bewusst wurde, wie falsch und wie dumm meine Sünde war. Und wie herrlich Jesus wirklich ist. Vielleicht werden wir sogar erleben, dass andere erzählen von der Veränderung in deinem Leben, die sie wahrgenommen haben. wie sie ins Nachdenken gebracht hat. Jetzt lade ich euch ein zum Abendmahl, wo uns so deutlich vor Augen geführt wird, was Jesus geopfert hat. Und es stellt uns vor Augen, dass Jesus uns nicht einfach bessere Umstände schenken will. Er schenkt uns viel mehr. Sich selbst. Das Abendmahl ist nicht für die, bei denen alles rund läuft. Es ist für die, die sagen, ich brauche Veränderung. Und ich will neu meine Hoffnung setzen, nicht auf bessere Umstände, bessere Strukturen, sondern auf den Gott, der besser ist als alles, was ich mir je erhofft habe. Wenn du das sagen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, gleich zum Abendmahl zu kommen. Jetzt lade ich dich ein, noch einmal aufzustehen und dir mit einem Lied vor Augen zu stellen, was Jesus am Kreuz für dich möglich gemacht hat.